Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Was bringt Kinder dazu, den Glauben ihrer Eltern zu übernehmen? Lässt sich Religion vererben? Kann man einfach weitergeben, was frühere Generationen formuliert haben über ihren Glauben? Nein, finden viele Menschen, die lieber bei den Fragen der Kinder ansetzen wollen. An welchen Orten überhaupt religiöse Erziehung erfolgt und inwiefern Kinder dabei wirklich im Zentrum stehen, dem ist Susanne von Schenk nachgegangen. Sie hat sich christliche Gemeinden angeschaut, eine muslimische Kindertagesstätte und eine jüdische Schule. Und sie hat Fachleute dieser drei Religionen befragt. Hören Sie ihr Feature: Morgenkreis, Nachtgebet und Ferienfreizeit. Religiöse Erziehung für Kinder.
Wenn man betet, das bedeutet, dass man redet mit Allah.
Die Religion ist für mich wichtig, weil ich will es auch meinen Kindern zeigen, weil ich finde die Religion vom Judentum ganz schön.
Ich bete also abends immer mit Mutter oder mit Vater. Wir singen etwas oder beten noch vor dem Essen, morgens, Mittag und Abend.
Dass wir Gott lieben und dass wir ihm danken, dass wir morgens immer aufstehen und dass er uns segnen soll und dass wir ihm danken für alles, was wir haben.
Ich denke schon, dass mir das hilft, weil ja, Gott kann einem immer helfen.
Wenn ich den kleinen Weg am Burgwall entlang gehe, taucht an dessen Ende der Kirchturm auf. Eine Treppe hinunter, das Gebäude halb umrundet, und da ist der Eingang der Stephanskirche. Ihre Anfänge reichen bis ins Mittelalter zurück. Im Dreißigjährigen Krieg brannte sie ab, wurde wieder aufgebaut und steht seitdem unbeirrbar im Zentrum des Ortes. Unzählige Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen hat sie schon gesehen.
Ich bin Dirk Brüning, Pfarrer einer Landgemeinde hier in Kurhessen-Waldeck mit ungefähr 1300 Gemeindegliedern, einer Dreiviertelpfarrstelle.
Dirk Brüning ist Ende 50. Dass der kleine Ort Schweinsberg im Landkreis Marburg eine eigene Pfarrstelle hat und dort regelmäßig Gottesdienste stattfinden, grenzt in Zeiten von Kürzungen und Gemeindezusammenlegungen beinahe an ein Wunder. In der Stephanskirche wurde ich vor einem halben Jahrhundert konfirmiert. In unserem Jahrgang waren wir 21 Mädchen und Jungen. Auf dem Konfirmationsfoto von uns schwarz gekleideten, pubertierenden Jugendlichen blicke ich etwas missmutig in die Welt. Es hat mir keinen Spaß gemacht.
Ganz ehrlich, bei vielen, die ich kenne, die Konfirmation machen, geht es auch gar nicht um den Glauben, sondern um das, was sie dann nach der Konfirmation bekommen.
Simon Zuck hat seit kurzem bei Pfarrer Brüning Konfirmandenunterricht, zusammen mit 6 anderen, deutlich weniger als zu meiner Zeit. Was nicht nur an den Geburten schwächeren Jahrgängen liegt. Selbst wenn die Eltern noch Mitglied der evangelischen Kirche sind, lassen sich ihre Kinder nicht unbedingt konfirmieren. Oder sie tun es weniger aus religiöser Überzeugung als aus materiellen Gründen.
Ich finde halt, das ist jetzt nicht das, wofür man Konfirmation machen sollte. Also ich denke mal, manche sind auch so ein bisschen dafür, aber manche, die haben es halt nur sozusagen auf die Geschenke abgesehen.
Wir mussten damals Gesangbuchverse und die 10 Gebote samt Erklärungen auswendig lernen und bei einer Prüfung vor der Gemeinde aufsagen. Zum tieferen Verständnis für Glauben und Religion hat mein Konfirmandenunterricht damals nicht viel beigetragen. Mein Interesse dafür wurde erst später geweckt.
Ja, da haben wir bisher auch ab und zu mal Geschichten in der Bibel gelesen und was besprochen, wie der Gottesdienst abläuft und so verschiedene Sachen.
Simon spielt in der Kirche Trompete und besucht das christliche Gymnasium in der Nähe, auf dem auch ich meine Schulzeit verbrachte. Religion sei dort aber nur am Rande ein Thema, sagt der 12-Jährige.
Wir sprechen eigentlich eher wenig darüber, weil viele auch so gut wie gar nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. Ich bin ganz ehrlich, ich frage mich dann auch manchmal, warum die auf die Schule gehen. Aber über solche Themen sprechen wir eigentlich eher wenig.
Ein wichtiger Faktor für die religiöse Prägung sind die Eltern. Beten Sie mit Ihren Kindern oder sprechen mit ihnen über den Glauben, ist das ein Fundament, auf dem aufgebaut werden kann. Simon kommt aus einem christlich geprägten Elternhaus. Sein Vater stammt aus Schweinsberg, die Mutter aus Thüringen. Katrin Zuck leitet mit 2 anderen Frauen den Kindergottesdienst im Ort, ehrenamtlich wie in vielen Gemeinden.
Hier in Schweinsberg ist wie so eine kleine Insel, da wird ja noch relativ viel Glauben gelebt in der Gemeinde. was auch vom Pfarrer abhängig ist. Und in meinem Heimatort in Thüringen ist es eigentlich fast null, was ich da noch so mitbekomme aus der Entfernung.
Jeden Sonntag um 10 Uhr wird in der Stephanskirche Gottesdienst gefeiert. Der Kindergottesdienst findet hingegen nur alle 4 Wochen statt und dann parallel zu dem der Erwachsenen. Das ist in vielen Gemeinden der Fall. Katrin Zuck erzählt, dass früher mehr Kinder aus dem Ort gekommen seien als heute.
Wenn man jetzt die Kinder sieht, die haben ein Angebot von Freizeitaktivitäten, die sind jeden Tag auf irgendeinem anderen Event, muss man es wirklich schon sagen. Und dann ist am Sonntag der Kindergottesdienst einfach nicht mehr die Priorität.
Für viele Menschen spielt die Religion nur noch eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Von 100 Deutschen sind 43 konfessionslos, 25 katholisch, 23 evangelisch und 9 gehören anderen Religionsgemeinschaften an, so die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der evangelischen Kirche. Auf dem Markt der Spiritualität konkurrieren viele Angebote und die traditionellen Volkskirchen sind nur eines unter vielen. Für sie ist die Konfessionslosigkeit eine Herausforderung. Auch im Landkreis Marburg, so eine Umfrage der lokalen Presse, bei katholischen und evangelischen Gemeinden, ist die Zahl der Mitglieder innerhalb eines Jahrzehnts um 1/10 gesunken.
Die Struktur der Volkskirche ist im Niedergang. Ein Netz von Kirchen, Gemeinden, mit Pfarrstellen, mit Kirchengebäuden und Gemeindehäusern, das wir über Jahrhunderte aufgebaut haben, wird sich so auf Dauer nicht halten lassen. Das ist schon im Vergehen.
Der Schweinsberger Pfarrer Dirk Brüning.
Was bleiben wird, muss sich in jeder einzelnen Gemeinde selber finden. Das werden die ehrenamtlichen Engagierten sein. Und wo da Leben ist, da wird das auch weitergehen, aber nicht mehr in den Strukturen. Im Blick auf die Strukturen bin ich nicht pessimistisch, sondern ich würde sagen realistisch. Was an Leben weiter bleibt und welche neuen Formen sich finden, da kann man aus christlicher Haltung auch optimistisch sein.
Zwar hat die im Januar 2024 erschienene Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche Erschütterung ausgelöst. Aber da in der Gemeinde und auch im weiteren Umfeld kein konkreter Fall bekannt geworden sei, würde die Studie dort relativ wenig thematisiert, sagt Pfarrer Dirk Brüning. Der Kirchenvorstand befasse sich hauptsächlich theoretisch damit, habe ein Konzept zur Prävention erarbeitet und sensibilisiere für das Problemfeld. Auch wenn anderswo Gemeinden schrumpfen, die in Schweinsberg ist aktiv und die Mitgliederzahl stabil. Im Kindergottesdienst, in der Kita und im Konfirmandenunterricht können sich die Kinder gut aufgehoben fühlen. Es ist da noch so etwas wie Heimat und Geborgenheit spürbar. Für religiöse Bildung ist es also entscheidend, dass es überhaupt ein Angebot gibt, was die Kinder anspricht. Wie das funktionieren kann, das will ich von einer Expertin erfahren. Kinder sind spirituelle Wesen, sagt der Schweizer Theologe und Pädagoge Anton A. Bucher. Genauso wie sie sich ihre eigene Welt aneignen, können sie auch ihre eigene Religiosität entwickeln. Sie wollen wissen, wie hoch Engel fliegen, malen sich den Himmel aus, fragen, auf welcher Wolke der verstorbene Großvater nun sitzt.
Man stellt das Kind ins Zentrum und muss sehr sensibel zuhören, welche Fragen hat das Kind denn? Was treibt auch gerade die Gruppe um? Welche Fragen sind da vorhanden?
Anke Edelbrock lehrt an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd evangelische Theologie in der Lehrerausbildung. Eine Referenz für sie ist Friedrich Schweitzer, Autor des Buches »Das Recht des Kindes auf Religion«. Der Professor für Theologie und Religionspädagogik vertritt die Auffassung, dass Kinder ein Recht auf religiöse Bildung haben. Erwachsene sollen sie dabei begleiten und zusammen mit ihnen Antworten auf die Fragen des Lebens suchen. Fragen wie diese: Wer bin ich? Warum muss man sterben? Wo finde ich Schutz und Geborgenheit? Warum sollen andere gerecht behandelt werden? Warum glauben manche Kinder an Jesus Christus, andere an Allah?
Von solchen Fragen geht eben die religiöse Früherziehung aus, Kindergartenpädagogik, Frühpädagogik. Sie stellt das Kind in die Mitte und schaut, was es braucht. Und von daher sind auch Ansätze wie religionssensible Bildung, religiöse Bildung, interreligiöse Bildung zurzeit ein wichtiges Thema innerhalb der wissenschaftlichen Ausführung.
In meinem eigenen Konfirmandenunterricht wurden wie mit einem Trichter Verse und Bibelauszüge in mich hineingeschüttet, in der Hoffnung, dass ein guter Christenmensch dabei herauskommt. An biblische Geschichten, maßgeschneidert für Kinder, kann ich mich nicht erinnern, auch nicht an Konfirmandenfreizeiten. Inzwischen sind die Angebote viel besser geworden, altersgemäß und häufig auch interreligiös ausgerichtet.
Es gibt ganz viele Kinderbibeln beispielsweise. Genauso wichtig ist es heutzutage in der religiös pluralen Gesellschaft, dass man neben Kinderbibeln auch eine Kindertora, einen Kinderkoran, all das gibt der Büchermarkt heute her. Es ist wichtig, dass Kinder eben auch sehen, andere Kinder haben eine andere Religion, also an Material. Ja, da haben wir wirklich keinen Mangel, weil die religiöse Bildung wird als Teil der allgemeinen Bildung verstanden.
Doch trotz des breiten und ausgereiften Angebots nimmt der Anteil der religiös interessierten Jugendlichen ab. Ist das nur in Deutschland so? Um das herauszufinden, mache ich einen Sprung nach Italien, ins Mutterland der katholischen Kirche. Guido Benati ist Priester der Gemeinde Santi Faustino e Giovita im norditalienischen Modena.
Questa è una parrocchia molto vivace, vissuta.
Dies ist eine sehr lebendige Gemeinde, in der auch viele Laien mitarbeiten. Viele Familien gehören dazu. Im Vergleich zu anderen Gemeinden in Modena ist diese vielleicht etwas dynamischer, mit vielen Aktivitäten.
È una parrocchia un po' più dinamica, con un po' più di attività.
Die große nüchterne Backsteinkirche liegt außerhalb des historischen Stadtzentrums. Auf dem Vorplatz verkaufen Jugendliche noch schnell Weintrauben für ein soziales Projekt, als es um 11.30 Uhr zum Gottesdienst läutet. Alte Ehepaare, viele junge Familien mit kleinen Kindern, die Altersstruktur im Gottesdienst ist gemischt. Über allem schwebt ein großes Kreuz von der Decke. Links neben dem Altar singt eine Gruppe von jungen Leuten, begleitet von einem elektronischen Klavier. Die Gemeinde stimmt ein.
Allora, ci sono certamente alcune attività che sono quelle che coinvolgono anche molto i giovani.
Hier gibt es einige Aktivitäten, vor allem für junge Leute. Wir bereiten junge Paare, die heiraten möchten, auf die Ehe vor. Da kommen 30 bis 40 Paare zusammen. Man lernt die Gemeinde kennen, schließt Freundschaften. Ebenso durch die Schule und Aktivitäten der Kinder. Dazu gehören der Katechismus wie auch Spiele und Kultur. Im Sommer bieten wir einen Ausflug in die Berge an. In diesem Jahr sind 80 Kinder mitgefahren. Also, es ist viel los bei uns.
Quest'anno ha coinvolto 80 bambini, quindi tante attività, ecco.
Italiens Kirchenbauten zählen zu den schönsten der Welt. Aber die Säkularisierung macht auch vor der Mittelmeernation nicht Halt. Laut der Studie eines Turiner Religionssoziologen hat sich die Zahl der Atheisten in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht. Und, so Priester Guido Benati, es gibt zu wenig Nachwuchs.
In Italia viviamo un gravissimo dramma, che è il numero di bambini per donna.
Wir erleben in Italien ein schweres Drama. Die Zahl der Geburten pro Frau geht zurück. In anderen Ländern, zum Beispiel auch in der Schweiz, scheint die Zahl der Geburten wieder zuzunehmen. Aber in Italien ist es schlimm. Wenn sich das nicht ändert, wird es gefährlich. Hier gibt es zwar noch Kinder, aber jetzt haben wir nur noch halb so viele wie 1980. Es gab einen starken Rückgang in den letzten 40 Jahren.
Quindi c'è stato un grande calo negli ultimi 40 anni.
Zur Gemeinde Santi Faustino e Giovita gehören 300 Kinder. Etwa 25 kommen derzeit zum Katechismo, dem Katechismus, und bereiten sich auf die Firmung vor, wie der 11-jährige Alessandro. Seine Lieblingsgeschichte aus der Bibel ist die vom barmherzigen Samariter.
Allora, la parabola del buon samaritano parla di questa persona che viene derubata dai briganti.
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gefällt mir. Keiner hilft dem Überfallenen. Erst der Samariter bleibt stehen. Er hat Mitleid mit dem Ausgeraubten. Er respektiert das Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben. Das Gleichnis zeigt uns, dass es gut ist, die Menschen zu respektieren.
Die Katechetin ist Elisa Cottafava. Die 27-Jährige bereitet die Kinder auf ihre Cresima, die Firmung, vor und wird immer wieder mit schwierigen Fragen konfrontiert.
Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Warum gibt es Krieg? Warum gibt es Kinder, die nichts zu essen haben, die nicht in die Schule gehen können? Das sind so harte Fragen zu Dingen, die sie nicht verstehen. Auch wir können diese Fragen nicht immer richtig beantworten.
A volte anche noi non possiamo dare una risposta corretta a queste domande.
Im Unterricht hat sie viele Freiheiten. Nicht allen gefällt das. Manche Leute, sagt Elisa Cottafava, möchten, dass alles so bleibt, wie es immer war. Sie möchte für die Kinder etwas verändern.
Io penso che il catechismo ha bisogno di essere modernizzato.
Ich denke, der Katechismus muss modernisiert, der heutigen Zeit angepasst werden. Auch hier in dieser Gemeinde finde ich, dass wir die Konzepte vereinfachen und aktualisieren sollten. Schließlich sprechen wir mit Kindern. Wir können nicht zu viel von ihnen verlangen. Es sind Kinder. In Italien wird der Katechismus oft noch sehr traditionell unterrichtet. Das müssen wir ein bisschen auffrischen und verjüngen.
Sich Kindern auf eine eigene Art zuzuwenden, ist kein neues Konzept im Christentum. Man kann sogar bis zu den ersten Quellen zurückgehen. Ein Blick in die Bibel zeigt, dass Jesus Kindern besondere Aufmerksamkeit schenkt. Das war in der damaligen Zeit nicht selbstverständlich. Kinder standen, wie auch Frauen, am unteren Ende der Hierarchie. Aber Jesus stellt sie in die Mitte, nicht an den Rand.
Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.
Hier findet schon eine unheimliche Wertschätzung des Kindes statt.
Die Religionspädagogin Anke Edelbrock.
Diese Wertschätzung soll sich bis heute in der religiösen Früherziehung eben durchziehen. Und deshalb wird auch heute das Kind in der religiösen Früherziehung in die Mitte gestellt. Man denkt vom Kind aus.
Ist das nun eine Besonderheit der religiösen Erziehung im Christentum? Das will ich beim Besuch einer jüdischen Schule herausfinden.
Mode ani lefanecha melechai vekeyam shechazavta bimishmati vechemlacha ba'emunatecha. Und dann, man darf manche Wörter nicht aussprechen, weil man sollte nicht den Namen von Gott einfach direkt ohne Grund aussprechen.
Michelle ist 11 Jahre alt und in der 6. Klasse der jüdischen Traditionsschule in Berlin. Sie spricht Hebräisch und Deutsch und erklärt das Morgengebet.
Also, dass wir Gott lieben und dass wir ihm danken, dass wir morgens immer aufstehen und dass er uns segnen soll und dass wir ihm danken für alles, was wir haben.
Träger der jüdischen Traditionsschule ist der Verein Chabad Lubavitch Berlin. Chabad steht für die drei hebräischen Begriffe Chachma, Bina und Dat, zu Deutsch Weisheit, Verstand und Wissen, für eine Schule durchaus hoffnungsvoll. 200 Schüler und Schülerinnen besuchen den 2023 neu eröffneten Campus, der seine Sicherheitsvorkehrungen je nach Lage im Land und in Nahost immer wieder anpassen muss. Derzeit sind sie aufgrund des Krieges verstärkt.
Also unsere Schule ist sehr groß und sie ist überall blau und blau ist die Flagge von Israel und ich finde das ganz schön.
Blau ist auch die Schultracht, hellblaue Hemden und dunkle Röcke oder Hosen. Viele der Jungen tragen die typische jüdische Kopfbedeckung, wie der 10-jährige Ezra.
Die Kippa erinnert uns an Gott und wir dürfen nicht ohne eine Kopfbedeckung rumlaufen. Man muss nicht genau die Kippa tragen. Man kann eine Mütze, Käppi oder sonstiges, aber man muss eine Kopfbedeckung haben, sonst darf man nicht laufen. 3 Schritte darf man ohne Kippa laufen.
Der große jüdische Campus, zu dem die Schule gehört, ist Teil der Berliner Chabad-Gemeinde, eine von 3000 Gemeinden weltweit. Chabad ist eine chassidische Richtung innerhalb des orthodoxen Judentums und nicht unumstritten. Sie pflege streng die Traditionen, sei konservativ, trenne die Geschlechter und nehme zu viel Einfluss auf die jüdischen Gemeinden, so die Kritiker. Auf dem Berliner Campus ist davon auf den ersten Blick nicht viel zu sehen. Es herrscht eine Mischung aus Konzentration und Ausgelassenheit. Jessie, eine Mutter, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte, gefällt dieser Ansatz. Vom Elternhaus, baptistisch geprägt, konvertierte sie nach ihrer Hochzeit mit einem Israeli zum Judentum. Gerade die orthodoxen Riten haben es ihr angetan. Es ist, als ob ich nach Hause gekommen bin, sagt sie. Und das wirke sich positiv auf das Familienleben aus.
Ich liebe die jüdische Religion. Ich finde, sie ist wunderschön. Und auch der orthodoxe Weg, also der traditionelle, unser Rabbiner sagt, das ist traditionell, ist halt Schabbat zu halten zum Beispiel. Also wir legen unser Handy für 25 Stunden jeden Freitag weg. Und es ist die schönste Zeit für die Familie. Ich arbeite am Telefon, am Handy. Mein Mann arbeitet am Handy. Wir sind wirklich gefühlt immer am Telefon. Und wir haben 2 Kinder. Der Alltag ist stressig. Man setzt die Kinder vor dem Fernseher, weil man einfach so viel zu tun hat. Und an Schabbat fahren wir einfach komplett runter. Und alles, was auch aktuell passiert und die ganzen Probleme, die man hat und die Ängste, die sind ausgeschaltet. So die Welt drumherum ist aus. Und wir verbringen wirklich intensiv Zeit. Wir unterhalten uns richtig. Wir spielen mit unseren Kindern Spiele. Und die Kinder genießen Schabbat und wir genießen Schabbat. Und es hat unserer Familie einfach nur sehr viel Gutes gebracht.
Ab Mittag ist in der Schulkantine Hochbetrieb. Während die Kinder ihr koscheres Essen verzehren, sitzt Rabbiner David Gewirz in seinem Büro.
Jedes Kind ist herzlich willkommen. Man braucht keine Vorkenntnisse und das ist uns auch egal, mit welchem Hintergrund er kommt. Die Hauptsache, dass er hat wirklich eine positive Wille und eine richtige gute Einstellung für Judentum. Dann werden wir gerne sagen, herzlich willkommen, komm und die Schritte werden wir einfach zusammentreten.
Seit 16 Jahren arbeitet David Gewirz bei Chabad. Ein Mann im dunklen Anzug mit Kippa und einem langen Bart. Nicht alle Kinder kommen aus jüdischen Familien und längst nicht alle jüdischen Familien sind streng orthodox, sagt der Schulrabbiner.
Wir sind traditionelle Schule. Das heißt, auch heute, wenn ich werde hochrechnen, etwa 75% von den Schülern, die sind von zu Hause nicht orthodox. Das heißt, von zu Hause, die werden nicht streng aufpassen, auf was koscher oder nicht. Und ich weiß nicht, ob am Schabbat das Auto wird stehen bleiben oder doch das Auto wird genutzt. Es ist auch nicht unsere Sache. Es ist nicht meine Sache, was jeder zu Hause macht. Meine Sache ist doch, dass er wird in Religion authentisch bekommen, ohne eine Verkleidung. Wir thematisieren auch nicht wirklich den Unterschied von liberalen, orthodox oder streng orthodox oder diese oder die andere, sondern einfach Judentum. Judentum, wie ist es in der Bibel, Judentum, wie ist es in den Büchern, Judentum, wie ist es in der Basis. So auf diese Feinheiten und den Unterschiede kommen wir nicht wirklich nah, weil wir gehen auch nicht zu dem privates Leben von jeder Person, sondern wirklich Religion, Tradition, Feiertage und lernen von unserer Literatur, lernen von unseren Büchern, lernen direkt von den Quellen.
David Gewirz unterrichtet das Schulfach Judaistik, wozu neben Religion und Kultur auch das Erlernen der hebräischen Sprache gehört. Ezra kann sie schon.
Ich habe Freunde, die Hebräer sind und ich habe es gelernt schon im Kindergarten und seitdem kann ich auch in der Schule fließend Hebräisch sprechen.
Die 7-jährige Yael, bei der zu Hause Deutsch gesprochen wird, steht noch am Anfang.
Also nicht so gut, aber schon gut. Ich habe es hier eigentlich mehr angefangen, aber ich habe zu Hause auch schon ein bisschen geübt. Zum Beispiel Shalom heißt Hallo. Oder zum Beispiel Ariel heißt Löwe. Und zum Beispiel Lo heißt Nein und ganz viele andere Wörter gibt es auch noch.
Ihre eigene Religion und Kultur zu entdecken und zu vertiefen, ist für die Kinder wichtig. Michelle hat das auch durch regelmäßige Familienreisen nach Israel gemacht. Ihrer Familie gegenüber fühlt sie sich verpflichtet, die jüdische Religion zu pflegen.
Meine Eltern und meine Großeltern haben alles durchgestanden. Und würde ich das jetzt einfach verlieren, dann ist es halt nicht sehr nett gegenüber meiner Familie. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich meine Religion behalte, weil meine Uroma zum Beispiel durch den Zweiten Weltkrieg gehen musste. Und ich schätze sehr, dass sie es alles durchgeschafft hat und dass ich nicht so viel durchleben muss. Sie war also in dem jetzigen Polen und in dem alten Deutschland und wurde nach Auschwitz gefahren und hat als 14-Jährige überlebt.
Die Religion ist für mich wichtig, weil ich will es auch meinen Kindern zeigen, weil ich finde die Religion vom Judentum ganz schön. Ich finde es schön, dass man irgendwie frei leben kann. So, ich mag es so, wenn man viele Freunde hat und man kann mit denen auf einer Sprache sprechen, die nicht viele verstehen.
Aber jüdische Kinder sind nicht darauf angewiesen, auf eine besondere Schule zu gehen, um mehr über das Judentum zu erfahren. Vieles wird auch in den Gemeinden angeboten. Zu den Menschen, die sich für die religiöse Bildung von jüdischen Kindern einsetzen, gehört auch Katja Nowominski. Sie ist Rebbezin, also Ehefrau eines Rabbiners, und vermittelt seit gut 20 Jahren ihren Glauben an junge Menschen.
Wir haben ja hier in Deutschland eine besondere Situation, dass wir einen größten Teil der Mitglieder der jüdischen Gemeinden mit Migrations-Background haben. Das heißt, der überwiegende Teil, 90+, wenn nicht mehr Prozent sicher, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und so ähnlich wie das in der DDR war, aber noch schlimmer sogar, ist natürlich ein großer Teil des jüdischen Erbes verloren. Also unsere Elterngeneration weiß nichts oder kaum etwas über ihr Erbe, über ihre Tradition oder ihre Geschichte. Und insofern sind die Gemeinden jetzt in den letzten Jahren, egal ob Ost oder West, die Quellen des Wissens und der jüdischen Bildung für die Kinder und die Jugendlichen. Und insofern bieten wir eben alles an, Programme für Kinder, für Jugendliche zu den jüdischen Themen, zu allen verschiedenen Feiertagen, auch allgemeine Themen, was Freundschaften, Judentum, Ehe im Judentum und so weiter und so fort. Und auch natürlich Zusatzfreizeiten, also längere Wochenenden, also ein Shabbaton nennen wir das, wenn wir für 3 Tage wegfahren, aber auch Sommercamps. Ich mache jeden Sommer seit vielen Jahren ein Sommercamp in der Gegend. Seit etlichen Jahren gehen wir in ein Haus in Harz und bringen die Kinder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für eine Woche zusammen und machen dort immer eine Mottowoche, täglich was zu jüdischen Themen.
Die Enddreißigerin ist gut beschäftigt. Neben der jüdischen Gemeindearbeit ist sie Geschäftsführerin des Bundes traditioneller Juden. Ein Drittel aller jüdischen Menschen in Deutschland ist dort Mitglied. Katja Nowominski wurde in Kiew geboren. Ende der 1990er Jahre kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland und wuchs in Dresden auf. Dort lernte sie als Jugendliche die jüdische Jugendarbeit kennen. Später engagierte sie sich selbst.
Das hat sich wirklich sehr viel verändert. Also einmal haben wir einen staatlich anerkannten Religionsunterricht in Sachsen schon ganz etabliert, 1. bis 12. Klasse. Zu meiner Zeit war das noch so freiwillig in der Gemeinde. Manche Schulen haben es ein bisschen anerkannt, manche nicht. Heute ist es staatlich anerkannter Religionsunterricht. Und egal welches Zeugnis man in Sachsen in die Hand nimmt, wird man dort die Wahlmöglichkeit sehen, Ethik, jüdischer, evangelischer, katholischer Religionsunterricht, man soll es unterstreichen. Egal welche Schule, ob das jetzt in Dresden oder Leipzig ist oder ob man irgendwo in Görlitz oder Riesa ist. Alle Standardschulzeugnisse in Sachsen sind so gemacht.
Katja Nowominski würde gern ihre Doktorarbeit über religiöse jüdische Bildung in der DDR weiterschreiben. Aber im Moment hat sie dafür keine Zeit. Nach diesen Einblicken in jüdische Bildungsarbeit interessiert mich jetzt, wie muslimische Kinder in Deutschland mehr über ihre Religion erfahren. In Berlin gibt es einen Ort, an dem das sehr früh beginnt.
Was möchtest du noch?
Zehn Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sitzen bei den Regenbogen-Kids an ihren kleinen Frühstückstischchen. Einige fehlen noch, 18 sind es eigentlich, sagt Andrea Iman-Reimann. Seit 2006 leitet sie die muslimische Kindertagesstätte in Berlin. Sie ist Anfang 50, wuchs als Tochter eines Pfarrers in Potsdam auf und konvertierte später zum Islam.
Also ich habe natürlich erstmal alles auf Deutsch gelernt. Ich habe mir dann aber auch schon relativ zeitnah das arabische Alphabet selbst beigebracht und dann bin ich auch zu Unterrichten gegangen, um wirklich richtig Koran lesen zu lernen mit den Rezitationsregeln, die dazugehören und so weiter. Kann ja so ein rudimentäres Arabisch so, ne? Aber wenn man das nicht täglich pflegt, dann ja, ist das nicht so einfach in der Praxis anzuwenden. Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Rundumverständnis und habe einfach versucht, mich immer wieder weiterzubilden.
Laima soll auch mithelfen. Wir wollen noch einen.
Noch
Asma.
Die Räume in der Kita sind hell und freundlich. Die Stimmung ist ausgelassen.
Wir essen und dann machen wir Morgenkreis, dann gehen wir nach draußen schlafen und wir werden abgeholt.
Erklärt Miriam. Nach dem Frühstück spielen die Kinder in verschiedenen Räumen, basteln oder malen. Im Tagesablauf spielt das gemeinsame Singen und Beten eine wichtige Rolle. Kinder erzählen, wie sie zu Hause beten.
Wenn es dunkel ist, dann bete ich auch. Nur wenn es dunkel ist. Wenn man betet, das bedeutet, dass man redet mit Allah. Ein bisschen traurig, dann hilft mir die Allah. Weißt du, heute, da habe ich zu Hause gebetet. Aber da war ich auch traurig, aber danach war ich glücklich.
Auf spielerische Weise werden die Kleinen früh mit der muslimischen Religion vertraut gemacht. Auch mit dem Koran, zumindest ansatzweise, erklärt Andrea Iman-Reimann.
Wir lernen kleine Suren aus dem Koran, aber jetzt nicht, oh, in 2 Monaten müssen wir jetzt dieses Pensum erfüllt haben, sondern das muss manchmal vielleicht in ein Thema reinpassen. Wichtig ist uns auf jeden Fall die Al-Fatiha, die eröffnende Sure im Koran, weil die einfach auch in Gebeten später immer Verwendung findet. Aber eben auch mit einer deutschen Übersetzung, damit die Kinder dann auch wissen, okay, was bedeutet denn das ungefähr? Und somit lernen wir auch Suren, aber wie gesagt, so wie es gerade auch reinpasst. Eher sind uns dann die Bittgebete, die Dua wichtig, weil das den Kindern ja näher liegt, dass sie befähigt werden, selber etwas zu formulieren. Also wenn sie traurig sind, wenn sie fröhlich sind, dass sie sich eben an Allah, an Gott wenden können und sagen, das finde ich jetzt toll, danke, dass du das gemacht hast oder beschütze mich, wenn ich rausgehe. Das ist uns dann viel wichtiger.
Andrea Reimann hat noch 2 Mitarbeiterinnen. Eine ist Shihan Yasin Abera. Sie wuchs in Eritrea in einem aufgeschlossenen religiösen Elternhaus auf, musste aus politischen Gründen aus dem Land fliehen und lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Die Mutter von 3 Kindern hat die Regenbogen-Kids mitgegründet.
Dann lebt ja das Kind zu Hause, was die Eltern praktizieren. Soweit Gebete, Fasten. Denke ich, Islam ist eine Lebensweise für uns. Kann man nicht trennen. Jeder betet, jeder fastet. Bittgebet gibt es vor dem Essen, nach dem Essen, wenn man rausgeht, wenn man reingeht, wenn man in den Bus steigt. auf dem Weg, wenn man zum Beispiel kranke Leute sieht, dass man Gebet macht, dass es für sie Heilung gibt und für sich nichts passieren sollte. Es ist integriert, glaube ich, den ganzen Tag und die Kinder erleben auch.
Salam alaikum, Asma, 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 wie geht es dir denn heute?
Alhamdulillah, gut, ich bin mein bester Freund Manal.
Manal, super. Salam alaikum, Manal.
Viele muslimische Mütter und Väter wünschen sich, dass ihre Kinder schon von klein auf ihre Religion kennenlernen. Allerdings gibt es bundesweit nicht sehr viele muslimische Kindergärten. Und die Warteliste bei den Regenbogenkids ist lang, sagt Andrea Immann-Reimann. Ihr geht es nicht nur um die Vermittlung des Islam, sondern sie legt auch Wert darauf, den Blick über den Tellerrand zu heben und nicht ausschließlich in der eigenen Religion zu verharren. Demnächst ist ein Besuch beim jüdischen Kindergarten geplant.
Die Kinder feiern ein jüdisches Fest.
Klein.
Ja? Und ich habe schon Karten vorbereitet, die könnt ihr dann ausmalen und beschreiben, ja?
Ja.
Und was sollen wir denen noch mitbringen als Geschenk?
Süßigkeiten.
Süßigkeiten und
hier? Und Luftballons.
Luftballons ist auch noch cool.
Feste Rituale in der religiösen Erziehung sind wichtig. Sie geben Geborgenheit und Sicherheit. So ist der Morgenkreis in der muslimischen Kita, wie anderswo auch, für die Kinder ein Fixpunkt. Sie liegen auf Kissen, singen gemeinsam, jedes wird namentlich genannt. Kinder erleben sich dabei als Teil einer Gruppe. In der vertrauten Atmosphäre öffnen sie sich und teilen ihre Gedanken zum Glauben mit.
Man kann ihnen natürlich sehr gut dabei helfen, sie dabei unterstützen, indem man ihnen verschiedene Ausdrucksformen anbietet. Zum Beispiel das Vorlesen von Geschichten, die sich mit spirituellen Themen befassen. Und dann können sie eben Gott oder Religion aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen.
Sagt Fahima Ulfat, Professorin für islamische Religionspädagogik an der Universität Tübingen.
Es gibt natürlich verschiedene Methoden, also wo sie sich dann auch nonverbal ausdrücken können, zum Beispiel durch visuelle Medien, also Malen von Bildern, Zeichnen, Gestalten mit verschiedenen Materialien. Musik ist zum Beispiel ein sehr schönes Medium, auch um Emotionen und spirituelle Erfahrungen auszudrücken. Und es gibt natürlich auch spezifische Ausdrucksformen, die jetzt islamisch-religiös gängig sind, sage ich mal. Zum Beispiel islamische Gesänge, ne, also die ohne Instrumente gesungen werden und die haben häufig spirituelle Themen, behandeln sie oder eben Lobpreisungen Gottes oder des Propheten. Und diese Lieder können ja auch helfen, so eine emotionale und spirituelle Verbindung zu Gott zum Beispiel zu entwickeln.
Fahima Ulfat beschäftigt sich sowohl mit der frühkindlichen Erziehung in Kitas als auch mit islamischem Religionsunterricht an Schulen. Als erste hat sie in Europa über die Gottesbeziehung von muslimischen Kindern geforscht. Das Ergebnis? Bereits 10-Jährige haben ein breites Spektrum an Gottesbildern. Nach dem noch spielerischen Umgang mit Religion in der Kita wird es in der Koranschule ernst. Ein 6-jähriges Kind muss dort vor allem Verse auf Arabisch auswendig lernen. Eine echte Auseinandersetzung mit den Inhalten erfolgt selten.
Wenn man jetzt schaut in einem Unterricht, wo es in der Gemeinde um das Lernen des Korans, die korrekte Aussprache, die Rezitation geht, dann sind das ganz andere Methoden, die verwendet werden, als in der Schule, wo es um Reflexion und Kritik und so weiter geht. Klar ist es dann halt schon sehr frontal, wenn es um das Lernen von Sprache geht in der Moscheegemeinde. Aber in der Schule haben wir natürlich sehr vielfältige Ansätze, das Theologisieren mit Kindern, dann so performative Didaktik, Korandidaktik und so weiter. Also wo es dann halt auch um eine spielerische und gestalterische Auseinandersetzung geht.
Es gibt noch viel zu wenig muslimische Kitas, bedauert die Religionspädagogin. Je früher man sich mit Religion beschäftigt und auch über andere Religionen lernt, umso besser. Ein individueller Bezug zu Gott und das Nachdenken über die eigene Religion kann auch Radikalisierung entgegenwirken. Und damit kann man nicht früh genug beginnen.
Wenn man sich jetzt im Internet mal umschaut, finden wir sehr, sehr viele Prediger, in Anführungsstrichen, die tatsächlich ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken vermitteln, wo es also wirklich auch Aussagen gibt, die einfach gegen Geschlechtergleichheit sind und so weiter. Das ist wirklich übermäßig vorhanden. Und da denke ich schon, dass es jetzt von muslimischer Seite mehr vorhanden ist an Material.
Nicht nur im Islam haben verschiedene Strömungen ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was dem Nachwuchs an religiösen Inhalten vermittelt werden soll. Dabei spielt immer auch eine Rolle, woran die Umgebung glaubt. Wenn eine Glaubensgemeinschaft in einer Gesellschaft nur eine kleine Minderheit stellt, geht es ihr oft umso mehr darum, das Zugehörigkeitsgefühl schon von klein auf zu stärken. Das erfahre ich auch bei dem Besuch in einer kleinen christlichen Gemeinde in der Schweiz. Heiden ist ein Kurort im schweizerischen Appenzell. Dort gibt es neben einer evangelischen und katholischen Kirche auch die Pfimis. Pfimi steht für Pfingstmission, eine Freikirche, von denen es viele in der Schweiz gibt. Im Erdgeschoss begrüßen sich die Gemeindemitglieder. Die Stimmung ist entspannt, man kennt sich, nimmt im großen Saal Platz, in dem gleich der Gottesdienst beginnt. Fast 80 Personen sind gekommen. Bei der Musik, die auf der Bühne gespielt wird, swingen einige mit, andere singen inbrünstig mit geschlossenen Augen oder strecken verklärt die Hände nach oben. Die Liedtexte werden auf eine große Leinwand projiziert.
Ich war jetzt gerade an einer katholischen Beerdigung. Dort gefällt mir einfach nicht, dass sie auch so die Heiligen anbeten. Wir nehmen die Bibel wortgetreu und dort steht, dass wir Gott anbeten sollen, sonst niemand. Vielleicht leben wir das einfach lebendiger. Auch der Lobpreis ist sicher fetziger, moderner als alte Kirchenlieder.
Daniela Burkhardt spielt im Gottesdienst Gitarre. Sie ist auch Leiterin der Sonntagsschule für die vielen Kinder, die zur Gemeinde gehören. 8 erwachsene Ehrenamtliche bilden das Lehrerteam. Im zweiten Stock hat die Sonntagsschule für die Kinder begonnen. Es gibt einen Raum mit Spielsachen für die ganz Kleinen. Damit die Eltern nichts versäumen, können sie dort auf einem Bildschirm den Gottesdienst im Erdgeschoss verfolgen. Im anderen Raum unterrichtet Peter Züst, ein kräftig kompakter Mann um die 50, die älteren Kinder. Das Thema: die biblische Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. 10 Mädchen und Jungen sitzen an einem langen Tisch. Der Sonntagsschullehrer steht vor der Tafel.
Gut, heute werden wir anschauen, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und bevor wir das starten, möchte ich gerne beten. Oder möchte jemand von euch ein Gebet sprechen?
Der Unterricht ist frontal. Peter Züst redet viel, die Kinder kommen wenig zu Wort.
Man glaubt halt einfach, also da ist halt einfach so.
Sagt der 12-jährige David. Und sein Freund Ruben meint zur Auferweckung des toten Lazarus durch Jesus.
Mir fällt es ein bisschen schwierig, das zu glauben, aber ich glaube es auch. Weil ich glaube, dass Jesus und Gott das kann.
Die Kinder wachsen von klein auf in die Gemeinde hinein. Der Glaube wird zu Hause praktiziert und zugleich bei den Pfimis intensiv vermittelt.
Es ist vor allem cool, die Geschichten zu hören, aber es ist auch cool zum Spielen. Und auch es ist cool, wenn man so eigentlich zu einem Thema kann in der Bibel lesen.
Ich bete abends immer mit Mutter oder mit Vater und wir singen etwas oder beten noch vor dem Essen, morgens, Mittag und Abend.
Ja, ist etwas Wichtiges, weil wenn du zu ihm betest und so, beschützt er dich und hilft dir und am Schluss kommst du in den Himmel.
In der Schweiz haben Freikirchen wie die Pfingstmission weniger Abgänge zu verzeichnen als die sogenannten Landeskirchen. Vor allem in den USA, wo Anfang des 20. Jahrhunderts das pfingstliche Erbe wiederentdeckt wurde und sich ausbreitete, aber auch in Brasilien und in zahlreichen afrikanischen Ländern, gewinnen sie an Bedeutung.
Viele Freikirchen sind ja auch so entstanden, dass in den Landeskirchen irgendwo vieles nur noch aus Tradition vielleicht gemacht wurde.
Markus Fetsch hat Theologie studiert und ist seit einigen Jahren Gemeindeleiter und Pfarrer der Heidener Pfimis. Die evangelische und katholische Kirche findet er zu liberal. Deshalb würden ihr auch die Mitglieder davonlaufen.
Da gab es Menschen, die sagten sich, nein, das muss wirklich ins Leben, in den Alltag, das ist nicht nur sonntags und so. Und viele Freikirchen sind eigentlich aus solchen Prozessen heraus entstanden. So, dass es jetzt nicht den Unterschied gibt irgendwo, das ist uns wichtig. Wir betrachten die Bibel als das Wort Gottes, nicht irgendein Buch, sondern von Gott inspiriert. Und das ist unsere Grundlage.
Von liberal über konservativ bis fundamentalistisch. Es gibt sehr unterschiedliche Freikirchen, die sich in der Schweiz zu einem Dachverband zusammengeschlossen haben. Die Heidener Pfimis gehören zwar dazu, sind aber organisatorisch und finanziell unabhängig. Mitgliedern wird empfohlen, 10% ihres Einkommens der Gemeinde zu spenden. Was wollen die Heidener Pfimis den Kindern vermitteln? Das Bild eines Gottes,
der uns liebt und der deshalb uns Regeln gegeben hat, die zum Leben führen. So dieses Gottesbild des lieben Gottes, der immer bei uns ist und es gut mit uns meint, das ist sicher sehr zentral. Dieses Gottesbild wollen wir den Kindern mitgeben.
Bei meinen Besuchen in verschiedenen Religionsgemeinschaften habe ich festgestellt, die religiöse Erziehung von Kindern ist ein vielfältiges Geflecht. Innerhalb der einzelnen Religionen gibt es sehr unterschiedliche Positionen und zahlreiche Bemühungen, Angebote für Kinder zu machen. Da sucht jemand im katholischen Italien Alternativen zum traditionellen Katechismusunterricht. Muslimische Erzieherinnen erzählen den Kleinen spielerisch mit Liedern und Gebeten vom Glauben. Wo die Gemeinden zusammengelegt werden, springen vermehrt Ehrenamtliche im Kindergottesdienst ein. In der Sonntagsschule der Schweizer Pfingstmission sitzen mehr Kinder als im evangelischen Kindergottesdienst. Jüdische Kinder lernen in der Schule und auf Freizeiten ihre eigene Religion mit ihren Festen und Ritualen kennen. Ich hätte in meinem Konfirmandenunterricht gern mehr von anderen Religionen gehört. Allein schon ein Besuch der katholischen Kirche im Nachbardorf hätte unseren Horizont erweitert. Heute gehört interreligiöse Begegnung inzwischen oft zum Alltag in der religiösen Erziehung. Auch Rabbiner David Gewürz legt in der jüdischen Traditionsschule Wert auf Austausch.
Erstmal, den Unterschied zwischen Grundschule und Gymnasium ist da groß. Natürlich in dem Gymnasium, dann kannst du weitere interreligiöse Dialoge führen. Dann besuchen wir ab und zu oder eine andere Schule, die zu uns kommt. Oder dass wir einfach diese Themen im Unterricht thematisieren. Wie ist es bei den anderen Religionen? Was ist dort zu vergleichen? Wie ist es begonnen und so weiter? Das ist schon eher im Bereich von jüdischer Philosophie. Es gibt alles hier und die meisten von den Schülern, die lernen und wissen am Ende von der Schule viel mehr als deren Eltern. Alles, was um den Traditionen und Religion angeht.
Auch wenn die Säkularisierung fortschreitet, bei den Volkskirchen in Deutschland stärker als im Islam oder im Judentum, es wird immer Menschen geben, die etwas suchen, das höher ist als sie selbst. Das Bewusstsein dafür wird meist im Elternhaus gelegt und später in Kitas, Schulen oder Angeboten in den Gemeinden gestärkt. Für die kindliche Entwicklung ist ein im weitesten Sinne spirituelles Angebot bereichernd. Auf den Glauben aber hat das keinen Einfluss, sagt die Religionspädagogin Anke Edelbrock.
Glaube kann nicht vermittelt werden in religiösen Bildungsprozessen. Glaube kann nicht einfach so weitergegeben werden. Theologisch gesprochen ist der Glaube ein Geschenk Gottes. Das heißt, ein Mensch, nicht einmal ein Vater oder eine Mutter, ist in der Lage, den Glauben in ein Kind hineinzulegen. Aber auch hier kann nur vorgelebt werden und vielleicht hilft ja auch ein Gebet.